die Welt ist immer noch fürchterlich, aber wenigstens weiß.
Das macht das Nüsse-Suchen schwieriger.
Und warum?
Und wieso?
Weshalb?
Almut, hilf was, uns!
Was geht hier ab?
Hilfe! Ja, und damit herzlich willkommen zu Indie-Fresse Folge 2 im Jahr 2021 oder Folge 18 insgesamt. Heute ist der 9. Februar. Wir leben noch. It's an achievement.
Hanging on. Hallo, guten Tag.
Hallo, guten Tag. Und haben Spiele gespielt.
Haben heute einen Gast, eine Gästin. Dazu kommen wir aber gleich. Und haben ein Spiel gespielt und vor allem oder beziehungsweise haben Spiele released.
Stopp. Also, released, ja? Du hast Spiele released, ja. Ich habe schön sozusagen meine journalistische Distanz gewahrt, habe nichts dergleichen getan.
Okay, gut, dann habe ich mich quasi im Morast der Industrie gesuhlt. mich eingeschmiert mit Maschinenöl und Code geschlängelt. Nein,
Io. Jesus. Nein, Dennis. Pfui. Es klangen die letzten Male immer schon so ein bisschen durch. Dennis hat sich auf der Seite des Teufels verdingt und schreibt Texte für den Satan. Oder es gibt in Berlin ein kleines Kollektiv von SpielemacherInnen und ein Teil davon ist Maschinenmensch. Und die haben Curious Expedition 2 rausgebracht. Und was das ist und von wem die Worte darin kommen, erzählt uns jetzt Dennis, ich habe meine Seele verkauft, Kogel.
also Curious Expedition 2 ist der Nachfolger zu Curious Expedition 1, logisch. Und es ist ein Roguelike-Expeditionsspiel, in dem man sich auf Expeditionen, auf höchst problematische Expeditionen begibt in fremde Länder, um dann dort Eingeborene auszurauben und erfolgreich und reich wieder zurückzukommen. Dieses Mal nach Paris, wo die Weltausstellung abgeht. Und ich hatte die schöne Erfahrung, Worte dafür zu schreiben, also quasi mir eine Geschichte dazu zu überlegen. Das ist auch so ein bisschen, was sich unterscheidet jetzt im zweiten Teil. Es gibt eine Kampagne mit Story-Missionen und die habe ich geschrieben gemeinsam mit den anderen Leuten im Team, vor allem mit Sean, der jetzt leider nicht mehr bei Maschinenmensch ist, aber dann irgendwie zusammen mit ihm daran gearbeitet und den anderen. Und habe dann noch Eventtexte geschrieben. Und das ist jetzt alles tatsächlich released worden in der 1.0-Version, weil davor gab es das auch als Early Access, wo dann immer ganz, ganz viel noch dazu kam. Und jetzt ist eben alles da.
Was sind Eventtexte?
Eventtexte ist, also man läuft ja über die Karte in Curious Expedition in dieser Tintin-artigen Comic-Grafik und dann stößt man zum Beispiel auf Eingeborene, die durch die Gegend laufen und dir anbieten, mit dir zu handeln. Oder du hast einen Pyromanen in deinem Team, der entscheidet, plötzlich alles anzuzünden. Oder es passieren auch so einfach nette Sachen, wie zum Beispiel, du schaust dir gemeinsam mit deinen Leuten in der Gruppe die Sterne an und du hast so einen Freundschaftsmoment.
Okay. Also quasi Dinge, die nicht zur Kampagne gehören und die geschehen. Die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, der erste Teil war ja, also hier machen Leute Expeditionen und nehmen damit letztlich, also das ist ja eine kolonialistische Perspektive problematisch und das wird damit auch so ein bisschen beschienen. Und dann habe ich mich gefragt, ja Moment, also man macht das einmal, ja, macht also diese Spielmechanik und beleuchtet damit die kolonialistische Geschichte und so weiter und so fort. Wenn man das zum zweiten Mal macht, Tradiert man das dann nicht einfach? Oder andersrum gefragt, wie habt ihr denn die Geschichte gestaltet, um das nicht zu machen?
Also mir war es total wichtig, das aufzufangen und das in eine interessante Richtung zu drehen. Ob das jetzt geklappt hat, das muss man, glaube ich, selber beurteilen. Aber, aber also quasi die Idee im ersten Teil war ja, du hast diese Spielwelt und das und sie reagiert auf dich, indem wie du dich verhältst. Also wenn du quasi gemein bist zu den Eingeborenen, sie ausbeutest, die Natur nicht respektierst, Berge in die Luft jagst, um irgendwie vorbeizukommen, dann wird die Welt dir gegenüber immer feindseliger. Und das Feedback so ein bisschen so dein Arschlochverhalten als kolonialistischer Ausplünder, Raubritter, macht die Welt schlechter. Und das ist so ein bisschen das, was das Spiel vermittelt hat oder versucht hat zu vermitteln durch Spielmechaniken. Und das bleibt im zweiten Teil auch, aber dann wird es halt eben erweitert um diese Story, die wird erzählt in so einer Tutorial-Mission und dann vier größeren Story-Missionen. Und da geht es dann um die Leiterin der Weltausstellung in Paris, um Victoria Melun. Und die lernst du quasi kennen als so eine super krasse Abenteurerin, die einfach die Welt tourt und ganz vieles entdecken möchte. Also so quasi wie so eine Figur aus dem ersten Teil. Und mir war es wichtig, dann so eine Geschichte daraus zu machen, die zeigt, dass dass das vielleicht gar nicht so gut ist. Also quasi, dass so die Annahmen, die Entscheidungen, die sie trifft und bei denen man sie begleitet, die Welt nicht unbedingt zu einem besseren Ort machen. Und um quasi diese Sache aufzufangen oder dem ganzen Kontext zu geben.
Okay, wir können heute, die Schwierigkeit, vor der wir uns jetzt befinden, ist folgende. Niemand hier, der nicht an dem Spiel beteiligt war, hat das Spiel gespielt.
Ja, genau.
Das heißt, wir können jetzt unmöglich Dinge über das Spiel sagen, die irgendeinen Anschein von, ich weiß nicht mal von was. Also wir können nicht mal einen Anschein erwecken, egal von was. Und ja. Aber es ist draußen.
Ich würde mich freuen über Feedback. Es gibt viele Leute, die es geil finden. Es gibt viele Leute, die sagen, was mich am meisten nervt, ist diese Story-Kampagne. Was ich total nachvollziehen kann und sagen, ich will einen Endlos-Modus. Und es ist so, ja, voll, absolut.
Gibt es den nicht? Ich dachte, dass wie immer bei solchen Spielen zu sagen, es gibt die Kampagne und wenn die vorbei ist, dann herzlich willkommen hier, da kannst du unendlich noch lange.
Man kann im Prinzip einfach immer wieder neu spielen und sowas. Aber es hat halt so einen festen Bogen, aber soweit ich weiß, gibt's da jetzt auch Gedanken, quasi diesem Endlos-Modus zu arbeiten. Ich finde das aber auch irgendwie eine total weirde Erfahrung, dann so an einem Spiel zu arbeiten und dann hat man so seinen kleinen Plot, an dem man arbeitet, so sein kleines Feld und dann landet das irgendwie im Spiel und landet das dann zusammen mit allen anderen Dingen und dann, ich weiß nicht, ne, es ist halt, es ist ein wildes Gefühl.
Okay, also wir machen jetzt zwei Dinge, um doch noch vielleicht ein bisschen Mehrwert zu generieren. Das eine ist, liebe Dennis, wart's ab, auch du kommst noch zum Zug. Liebe HörerInnen, wenn ihr eine Audiorezension zu dem Spiel verfassen wollt, schickt sie uns. Wenn sie nicht fürchterlich ist, und das entscheide ich, Dennis darf ja nicht, dann können wir sie vielleicht beim nächsten Mal hier einfach bringen, damit
man, oh, das finde ich schön.
Damit sozusagen, damit auch jemand was über das Spiel vielleicht sagen kann, weil ich werde wahrscheinlich nicht dazu kommen, das auszuprobieren und prozedural generierte Roguelike-Dingsbums sind halt also nicht so wirklich meins, muss ich zugeben. Und das andere ist, Dennis, du wärst ja der erste Autor, die erste Autorin, die ich kennenlernen würde, die nicht eine diebische Freude daran hätten, total verklausulierte, elaborierte, subtile Mini-Gags zu verstecken, die man nicht verstehen kann, wenn man nicht exakt deinen Horizont hat. Auf welches kleine Detail in der Geschichte möchtest du jetzt deine Aufmerksamkeit der geneigten HörerInnen lenken, die man wahrscheinlich einfach überlesen oder übersehen würde, wenn man das nicht wüsste, weil du es uns jetzt gleich erzählen wirst? Aus der Abteilung Dinge, die man vor der Aufnahme vielleicht besser absprechen sollte, präsentiere ich die Frage. Okay, Lieblingsgag.
Ich mag Edibot sehr gerne. Edibot ist der, also es gibt diese drei Explorer-Clubs, es gibt drei Clubs, denen man sich quasi anschließen kann, und einer davon heißt Lux Labs, und das ist quasi so eine Geheimforschungsabteilung / Konzern von Thomas Edison, der aber keine Zeit hat, weil er so busy ist, Thomas Edison zu sein. Deswegen hat er sein Robo-Replacement geschickt, und der heißt Edibot, und den mag ich sehr gerne.
Okay. Ja. Wenn ihr Edibot begegnet, das ist Dennis.
Also gut. Was ich ja super finde.
Oh, hey!
Oh mein Gott!
Zu Wort sind dafür.
Wer ist das? Almut Schwacke, Sounddesignerin aus Berlin. Da. Hallo!
Ja, hallo. Ich bin auch da.
Hi.
Dass es da nicht nur heterosexuelle Liebesgeschichten gibt. Das kann man nochmal hervorheben, oder?
Das stimmt. Ja, voll. Und wir haben sogar non-binary Salamander-Menschen. Da gab es lange Diskussionen, wie man sie gendern soll und welche Pronomen sie benutzen. Und jetzt haben sie hier, Xier und so weiter Pronomen, was ich total cool finde. Ich kenne kein anderes Spiel, wo das gibt. Ich bin sicher, es gibt welche.
Ja, ich kenne jetzt auch kein anderes.
Genau.
Gut, nachdem die geheimnisvolle Stimme aus dem Off zu uns gestoßen ist, möchte ich diesen Teil zur Curious Expedition 2 jetzt abschließend eine sehr wichtige Frage stellen.
What the? Is that what I think it is? Why would a squirrel stash dynamite and matches? I mean, did the squirrel plant that there or?
Ja, wer hat dem Eichhörnchen eigentlich das Dynamit gegeben? Eine wichtige Frage, über die viel zu selten geredet wird und die endlich mal thematisiert wird in dem Spiel Nuts. Und in diesem Spiel, das von einem kleinen Team aus 5 Leuten aus der ganzen Welt gemacht wurde, ist die Sounddesignerin heute hier zu Gast, Almut Schwacke. Hallo und guten Tag.
Hallo.
Hi.
Na?
So. Na? Wir müssen Wir müssen vorher eine Sache, glaube ich, klarstellen, weil das jetzt das zweite Spiel heute ist, wo wir sagen nicht so sehr über jetzt, was da besonders gut reden werden. Das Spiel ist großartig, Punkt.
Ja, ich liebe es, aber ich finde es total wundervoll, man soll es unbedingt spielen. Ich bin total befangen, was das angeht, weil ich zum einen Almut total super finde und zum anderen war ich einer von den Leuten, Jon wohnt in Reykjavik, und mit dem war ich schon mal essen, und den finde ich auch ganz, ganz wundervoll. Was für ein lieber Mensch.
Der Sumpf, der Videospiele-Sumpf nimmt ja heute unendliche Tiefen an. Ja. Mir war es genau umgedreht. Ich habe in meiner Timeline dieses Spiel gehabt und war so, aha, was ist das denn? Das sieht ja ganz neckisch aus. Habe dann gedacht, das ist ein, es ist nicht wirklich monochrom, sondern so vierfarbig, buntig, so ein bisschen französisch Comic-Style. John DeFool und so? So ganz bisschen. Also wenn man die Standbilder sieht. Und dann irgendwie so Exploration Game, dauert nicht zu lang, hat eine ganz nette Geschichte. Das war so das, was ich so gelesen habe erst. Und dann habe ich gedacht, ach Mensch, das wäre doch vielleicht gut, das zu rezensieren beim Deutschlandfunk Kultur, wo ich arbeite. Und habe dann geguckt, ja, hier dieses Spiel, wen schreibe ich denn da jetzt an? Und habe dann, ach guck, die Sounddesignerin, eine gewisse Almut Schwacke aus Berlin, die kennst du doch. Das war wirklich sehr witzig.
Da war der Sumpf wieder.
Da war der Sumpf. Es ist wirklich, er ist überall. Drain the Swamp. So, Almut, wo du jetzt schon gerade hier bist und wir alle miteinander Dinge zu tun haben, erzähl doch mal kurz, worum das Spiel eigentlich geht.
Also als spielende Person wirst du nach Melmoth Forest in so einen Wald geschickt, um als Wissenschaftlerin oder besser gesagt wissenschaftliche Hilfe Eichhörnchen zu beobachten, mit Hilfe von Kameras, und im Laufe des Spiels stellt sich so heraus, dass da die Eichhörnchen und auch noch andere Entitäten eine Agenda haben.
Also die Eichhörnchen, also das war ja so das, was mich total da drauf gebracht hat. Ich habe das vor, keine Ahnung, wann habt ihr das angekündigt? Letztes Jahr, vorletztes Jahr?
Irgendwie so also die Idee gibt es schon ganz lange. Jona hat das vor, ich glaube, 3 oder 4 Jahren auf einer Game Jam geprototyped und war mit diesen Prototypen auch vor Ewigkeiten schon mal auf einem Maze-Fest. Und dann haben wir uns vor 1,5 Jahren auf dem Maze-Fest kennengelernt und da war er dann gerade in der Phase, dass er sich dieses Team zusammengesucht hat und dann ging es los.
Ah ja, okay. Aber was ich daran so, also es ist ein Spiel darüber, Eichhörnchen zu beobachten im Prinzip. Und was mich daran so fasziniert hat, war also erstens die unfassbar niedlichen Eichhörnchen, die es im Spiel zu sehen gibt und wie sie rumlaufen und so. Ich liebe Eichhörnchen. Ich wohne an so einem Park, wo es zumindest im Frühling, Sommer, Herbst viele Eichhörnchen gibt und ich freue mich jedes Mal tierisch darüber. Und plus dieses ganze Ding, dass du quasi, also in dem Spiel stellst du ja tagsüber diese Kameras auf, die dann quasi so Security-Kamera-mäßig die Eichhörnchen beobachten, wie sie nachts herumwursteln und dann guckst du dir die Footage an und druckst dann Fotos aus. Und woran mich das total erinnert hat, ist so Tierfotografen. Kennt ihr Konsta Punkka?
Nee.
Das ist so ein finnischer Tierfotograf, der ist mega begabt. Und was der macht, ist also im Prinzip das, was man im Nutz macht. Also der hockt sich halt irgendwie nachts mit zig Kameras in den Wald und versteckt sich irgendwie in einem Busch oder so und wartet, dass dann Eichhörnchen vorbeikommen oder Bären oder Wölfe oder Eulen oder keine Ahnung, was ist halt so, Hirsche. Tiere halt, so finnische Tiere. Und macht dann halt diese urgeilen Porträtfotos von diesen Tieren, die ihm halt mega nahe kommen. Und ich habe mir das immer angeschaut und war halt so hart neidisch darauf, weil ich dachte, das muss so geil sein, irgendwie die ganze Nacht irgendwie im Wald rumzuhängen und dann zu gucken, dass dann geile, lustige Tiere vorbeikommen und irgendwie ihre lustigen Gesichter in deine Kamera schieben. Das ist mega kalt, das ist super ungemütlich, aber ich stelle mir das so cool vor. Dann dachte ich so, geil, das ist quasi der Konsta Punkka Tierfotograf-Simulator und habe mich so gefreut darüber.
Okay. Ich würde mal zu dieser Teamfindung zurückkommen. War das also so, dass der Jon, dass der
so wie Jonathan.
Jonathan. Jon, dass der Jon also sozusagen, also das ist sein Spiel und er hat sich Leute gesucht, die das mit ihm zusammen machen, oder ist das ein Fünfer-Game, wo dann sozusagen alle, als alle zusammengekommen waren, alle demokratisch alles entschieden haben?
Ja, eigentlich eher Letzteres. Also ich meine, er hat sich schon es war seine Idee, er hat damit angefangen auf eigene Faust. Dann hat er sich, glaube ich, zuerst den Paul gesucht, den Artist. Ich weiß nicht, woher die sich vorher schon kannten. Und auf dem Amaze-Fest war es so, dass ich da diesen Foley-Talk gegeben habe und so ein paar Sachen gezeigt habe. Und das hat er mitbekommen und sich reingesetzt und meinte dann, das passt ja wie die Faust aufs Auge, weil er von vornherein im Sinn hatte, zu dieser so abstrahierten Grafik ein möglichst realistisches Sound
Wahnsinn.
Dings.
Okay, da müssen wir gleich nochmal genau drüber reden, das finde ich total spannend. Okay, dann wart ihr zu dritt?
Genau, dann waren wir zu dritt. dann hat er Char angefragt, unsere Schreiberin. Wie sagt man das denn eigentlich auf Deutsch? Autorin. Autorin. Sagt man das im Games-Bereich? Naja, anyway. Und dann kam etwas später als die anderen, als klar wurde, es ist ein bisschen zu viel für den angepeilten Zeitraum, noch Torvi dazu. Das ist ein Freund von Jon, der auch in Reykjavik wohnt. Und der hat auch eine ganze Menge mit programmiert und organisiert. Ja, und von vornherein war eigentlich klar, dass es um ein gleichberechtigtes Team geht. Also Jon hat sofort, als wir, ich weiß noch genau, als er mich auf dem Amaze angesprochen hat, habe ich sofort diesen Freelancer-Druck verspürt, so mit, oh scheiße, jetzt will der gleich irgendwie eine Aussage so, wie teuer bin ich, was kann ich in der Zeit irgendwie leisten?
Okay, vielleicht muss man das so sagen, für Leute, die ich noch gar nicht kenne, nochmal sagen, du bist also eine Sounddesignerin und auch, du machst auch Musik, oder? Genau. Für Computerspiele. Und das ist sozusagen in der Regel ein Freelancer-Auftrag, wo man also ein Budget hat und Zeitbeschränkungen und Deadlines und so weiter und so fort. War das also für dich was total Neues, in einem Team zu arbeiten? Also in einem Team überhaupt zu arbeiten, so rum?
Also in der Form, ja. Weil, also was er sofort gemacht hat, als klar war, wir wollen irgendwie zusammenarbeiten, er hat sofort das Budget offengelegt, komplett. Und gesagt, hier, ich rechne damit, dass ich Vollzeit brauche. Für den Sound habe ich jetzt mir vorgestellt, wahrscheinlich so einen Tag in der Woche ungefähr über die Entwicklungszeit hinweg. Und jeder bekommt den gleichen Tagessatz und alle bekommen RevShare in Abhängigkeit von der am Projekt verbrachten Zeit.
Also RevShare quasi, ihr werdet an den Profiten beteiligt.
Genau. Ja, es war jetzt natürlich nicht so,
dass wir... Wie nah bist du schon am Lambo?
Steht schon vor der Tür. Nee, also es ist tatsächlich so gekommen, dass ich ein bisschen über mein Budget hinausgeschossen bin. Naja, das ist ja das Übliche, ne? Es wird dann doch alles immer mehr oder man verwirft Ideen und so. Sprich, ich habe unbezahlte Übertage ein paar auf der Uhr. Das hätte ich aber nicht gemacht, wenn ich nicht diesen RevShare im Hinterkopf gehabt hätte. Nicht, weil ich jetzt davon ausgegangen bin, dass ich da noch reich mit werde oder dass mir das dadurch bezahlt wird, sondern einfach, weil, naja, es vom Gefühl her einfach echt was total anderes, ob ich sozusagen so ein Paket irgendwo abgebe und dafür irgendwie Geld in die Hand gedrückt bekomme oder ob ich da weiter noch beteiligt bin. So. Das ist wahrscheinlich ähnlich, als wenn man in einer Firma angestellt ist und in der Firma irgendwie Aktien hat oder so, keine Ahnung. Aber es macht irgendwie echt einen Unterschied, für mich zumindest. Jetzt gar nicht irgendwie in der... Hoffentlich nicht in der Qualität der Arbeit am Ende, aber natürlich in dem Willen, auch über das Vereinbarte hinauszugehen. So.
Also das ist, also ist aber, also wie gesagt, es geht nicht um die Qualität der Arbeit zu sagen, aber ist das Gefühl dann eher, das ist auch tatsächlich dein Baby, also dieses fertige Spiel, im Gegensatz zu, du machst sehr gute Arbeit, aber wenn du die abgibst, ist die quasi nicht mehr deins.
Ja, auf jeden Fall. Wobei es auch nicht nur am Geld lag in diesem Fall. Also es war wirklich so, dass dieses Team unglaublich gut zusammengepasst hat und die Kommunikation super gut gelaufen ist. Es war jetzt nicht so, dass wir jeden Pups da irgendwie basisdemokratisch abgestimmt haben. Aber wir haben uns regelmäßig uns getroffen über Zoom und haben über das komplette Spiel als Ganzes geredet. So. Das war nicht so eine Sitzung wie, okay, heute reden wir über den Ton und da redet dann nur Boss mit Tonmensch, sondern wir fünf haben uns einfach miteinander ausgetauscht. Und da hatte ich tatsächlich auch das Gefühl, dass ich mich zu jedem Thema, wo ich mich irgendwie zu berufen fühle, äußern darf und auch gehört werde. So. Und das macht schon auch einen Riesenunterschied, so. Weil es gibt ja dann doch immer wieder auch, dass Leute, die jetzt vom Schreiben an sich irgendwie vielleicht keine Ahnung haben oder das nicht gut können, dass die trotzdem eine gute Idee haben oder eine Idee, wie man die Geschichte mit dem Ton verknüpfen könnte, wenn man einen Abzweig nach da und da nimmt oder so. Und das war schon echt sehr besonders in dem Team.
Ich würde gerne zwei Sachen ganz konkret fragen. Weil das eine, und das hört man jetzt im Hintergrund, ist, du hast ja gerade erzählt, dass das sozusagen eine ganz bewusste Entscheidung war, so einen ganz natürlichen Sound zu machen und diese Grafik aber ganz abstrakt zu halten. Was ich witzig finde, weil mir das Spiel so ergangen ist, dass ich das angefangen habe und dann ist diese Grafik interessant, sage ich mal. Ne? Sieht man nicht alle Tage, hat auch sozusagen so eine präsente Wirkung aufgrund ihrer, wie gesagt, das ist so ähnlich wie monochrom, aber bunt und so ein paar Schattierungen gibt es dann doch. Und irgendwann hat es mich aber angefangen, war ich dessen so überdrüssig. Das Spiel hat ja verschiedene Kapitel und dann Tag und Nacht ändert auch noch immer mal die Farbgebung. Und irgendwann war mir das zu viel. Und dann dachte ich so, ich würde jetzt eigentlich, jetzt ab diesem Zeitpunkt hätte ich dann doch lieber eine naturalistische Darstellung gehabt. Und bin dann aber trotzdem dabei geblieben. Und im Nachhinein ist mir klar geworden, das war wegen des Sounddesigns. Weil das nämlich genau das leistet. Weil ich sozusagen, weil dieses Gefühl, in einem Wald sein zu wollen, vermittelt das Spiel halt sehr, sehr gut. Und das mit den Farben wird es halt, das, wie soll man sagen, das läuft halt aus. Also die Innovationskraft verliert sich halt irgendwann. Und dann ist es der Sound, der einen drin hält, weil der halt wirklich sozusagen wie in einem Wald klingt. Das fand ich ganz gut. Das war also eine bewusste Entscheidung, ist nicht nur zufällig so passiert. Das fand ich sehr, sehr witzig. Und das hat er am Anfang so gesagt. Und habt ihr das nochmal verhandelt oder verschiedene Dinge ausprobiert oder war das dann von vornherein so gesetzt?
Nee, das war klar. Da war ich auch, stand ich voll dahinter. Mhm. Zum einen halt, weil ich schon auch finde, dass es sehr gut passt. Ich wüsste jetzt nicht, wie man dem Spiel jetzt irgendwie so einen comichaften Sound gibt. So, funktioniert für mich boing, in der Vorstellung boing, auch überhaupt nicht.
Ja.
Aber auch, weil das halt auch ein Bereich ist, den ich total liebe. Also ich komme ja so aus der Geräuschemacher-Ecke so ein bisschen raus. Also ich habe als Geräuschemacher auch beim Film gearbeitet und habe hier so ein, ich will jetzt sagen, eine Kammer. Und dann kommt wahrscheinlich gleich mein Mann um die Ecke und sagt, alles klar, weil es ist nicht nur eine Kammer, es ist eine Kammer und ein Keller und auch noch unser gesamtes Schlafzimmer. Ich im Prinzip was voll ist mit irgendwelchen Krempel. Das macht mir einfach total Spaß. So, ich liebe das, wenn so zum Beispiel, das war eine relativ späte, habe ich relativ spät hinzugefügt, weil die Zeit es vorher nicht hergegeben hat. Dieser Kanister, den man ganz am Anfang findet im Spiel, der ist ja voll, wenn man den findet. Und dann kann man den hochnehmen und damit rumlaufen. Und dann hört man, dass der voll ist. Und wenn man den dann leer gemacht hat, dann ist der auch leer. Und wenn man dann damit rumläuft, dann hört man, dass er leer ist. Und solche Sachen liebe ich ja total.
Und hast du dann, also hast du das gemacht, indem du einen Kanister aufgenommen hast? Oder ist das irgendwie eine Nachbildung? In Wirklichkeit hast du mit einem Blatt Papier und einer Eisstange in einem Hallraum gefrickelt.
Nee, das ist so ein Bild, was viele Leute von den GeräuschemacherInnen so haben. Was aus der alten Filmegeschichte kommt, so wo halt noch viel mehr improvisiert wurde aus diversen Gründen. Oder auch im Live-Bereich, es gibt ja auch Live-Geräusche, ne, so zu Hörspielen und sowas. Da muss man natürlich dann immer gucken, dass man alles auf die Bühne kriegt und dass alles griffbereit ist. Da kann man nicht irgendwie lauter riesige Sachen am Start haben oder so. Da muss man dann auch manchmal ein bisschen fuschen oder wenn dann irgendein Geräusch gewünscht ist, was man so nicht direkt erzeugen kann, da muss man halt irgendwie gucken, wie man es macht. Aber vieles von den Geräuschen, die wir so machen, ist relativ nah dran an dem, was es ist. Das heißt nicht unbedingt immer, dass es ein Kanister sein muss. Also in dem Fall war es ein Kanister. Ich habe irgendwann mal für einen Film so einen Kanister gekauft, so einen alten Metall-Benzinkanister, so einen großen, schweren. Ja, also es muss nicht immer genau das Ding sein, aber meistens ist es schon was in die Richtung geht. Also irgendein.
Ja, aber hast du dann Eichhörnchen im Schlafzimmer?
Psst. Nein, also das stimmt. Also wenn es jetzt zum Beispiel um Schritte geht, dann ist es natürlich schon so, dass so Schritte auf Gras, da ist so der Klassiker, dass man da irgendwie Kassettenband für nehmen kann. Oder, also es ist jetzt nicht immer so, dass man sich das da hinlegt, was es ist. Aber viele Dinge sind doch relativ nah dran, zumindest vom Material so.
Was war das seltsamste Ding, das du benutzen musstest für Nuts? Gab es irgendein seltsames Ding, das du benutzen musstest?
Das ist lustig, diese Frage kriege ich echt immer, wenn ich über Geräusche rede.
Mensch.
Ich verstehe es ja auch, weil es wartet dann irgendwie jeder immer so auf diese komischen Sachen, wie dann habe ich irgendwie eine Kokosnuss und ja. Weiß ich nicht. Aber ich glaube, also ich bin auf so einem riesigen alten Koffer rumgelaufen für diese Wohnwagenschritte. Das war, glaube ich, das Seltsamste.
Ich habe noch eine Detailfrage. Und zwar, die, ich finde ihr, das technische Setup macht nicht so richtig viel Sinn. Man arbeitet da mit riesigen Spiegelreflexkameras, die auf ein relativ altertümliches Videosetup die Bilder auf magische Art und Weise transferieren, also hochauflösendes Bewegtbild durch den Wald. Und also ich weiß nicht so richtig viel über Videohistorie und das kann auf gar keinen Fall VHS sein, sondern muss irgendwie so Betamax oder sowas sein. Ja. Dieses Abspulen, dann zu dem Abspulgeräusch. Ne, das ja. Habt ihr bei dem Abspulgeräusch oder hast du dem Abspulgeräusch sozusagen gedacht, das muss dann aber auch ein Videorekorder sein, der hoch aufgelöste Videokassetten, also ist das sozusagen ein 1:1 Geräusch oder ist das halt ein VHS-Rekorder? Und das andere, was mir im Nachhinein aufgefallen ist, so weißt du, wir alten Menschen, wir wissen ja überhaupt noch, was Bänder sind und ja. Videokassetten. Und wenn man jetzt aber sozusagen heutzutage ein Computerspiel macht, macht man sich dann Gedanken darüber, wie Menschen, die, keine Ahnung, 20 sind oder 15 und die so ein Ding noch nie gesehen haben, die noch nicht mal das Konzept vielleicht aus der echten Welt können, wie die das wahrnehmen? Oder ist das, ist unser kulturelles Gedächtnis für Bewegtbild so tief verankert, dass jeder sofort weiß, ach naja, klar, das sind Videobänder oder das zirrende Geräusch muss irgendwas damit zu tun haben, dass da Dinge passieren?
Oh Gott, das war jetzt so viel auf einmal. Wo fange ich denn an? Also das Geräusch von dem Videorekorder ist kein VHS. Es ist tatsächlich so ein Mehrspur-Tape-Deck, was ich besitze. Hm. Mhm. Da bin ich auch ganz schmerzfrei. Ich gucke eher nach Geräuschen, die klingen, wie ich sie haben will und nicht, dass es jetzt irgendwie akkurat echt ist oder so. Ja, was war die andere Frage? Ob wir darüber nachgedacht haben, wie das Leute rezipieren oder
genau.
was?
Genau.
Ja, also es gibt zumindest eine sehr lustige Anekdote dazu.
Okay.
Dass eine junge Person dieses Spiel gespielt hat und immer versucht hat, auf den Monitoren rumzudrücken. Und nicht verstanden hat, dass man diese Knöpfe da benutzen muss.
Wahnsinn. Ja.
Da ist uns dann klar geworden, aha, ja gut, wir sind dann doch schon ein bisschen ältere Säcke. Das ist nicht mehr jedem klar, dass nicht alles irgendwie Touchscreens sind.
Ich fand das aber ganz generell total geil, dass das Interface für dieses Spiel, also man sitzt in diesem Wohnwagen und hat diese Monitore und hat diese Kameras aufgestellt und dann werden, okay, ob das jetzt Sinn ergibt technisch, das ist jetzt völlig egal, das war mir dann auch völlig egal, aber quasi, dass du dann diese Monitore und Drucker und sowas bedienst und dann, dass du dann diese Knöpfe hast zum Umschalten und den Drucker, Ausgabedrucker umschalten und den Monitor Zoom umschalten und so weiter und so fort. Ich liebe das, das ist so cool. Das ist so ein bisschen so ein Papers-Please-Ding, ne? Also dass man dann quasi so eine Maschine benutzen muss und sowas. Das weiß gar nicht, ob du irgendwie viel dazu sagen kannst. Ich fand es nur geil.
Ich fand es auch super geil. Also ich habe mich sowieso krass gefreut, weil ich so dachte, geil, diese ganzen kleinen Knöpfe. Mhm. Knöpfe und Schalter und Spulen hier und Klappe auf und finde ich halt super. Also es transportiert halt so eine Haptik über den Ton dann. Und die Zoombox zum Beispiel ist eine ganz späte, ich will mal Edition sagen, also kam auch spät dazu. Und die fand ich dann auch, vorher habe ich so gedacht, aha, ja, was soll das? Und dann, als sie drin war, habe ich gedacht, wie geil ist denn das? So, dann kannst du auf einmal irgendwie anfangen, also das Spiel spielt ja sowieso so ein bisschen damit auch, dass du dich so, wie du auch schon gesagt hast, als Fotograf betätigst. Und dann auf einmal versuchst irgendwie so, nicht nur irgendwie das Eichhörnchen zu erwischen, sondern irgendwie so einen schönen Snap davon zu machen oder irgendwie so rein zu zoomen. Es hat auch gleich irgend so ein, ich weiß nicht, ob es ein Streamer war, aber irgendjemand, der es gespielt hat, so voll auf den Hintern von so einem Eichhörnchen gezoomt. ja, das hat dann auf einmal total gut auch funktioniert, so dass die Leute darauf auch anspringen und das dann irgendwie so spannend oder befriedigend finden, das dann zu machen. So.
Ja, ich hätte mir fast am Ende gewünscht, dass das wie bei Firewatch ist, dass das dir am Ende angeboten wird, das als Postkarten alles auszudrucken und dir, dir nach Hause zu schicken. Fand ich eine schöne Sache bei Firewatch. Ich fand meine Fotos auch einfach schön.
Was ich noch sagen wollte, Markus, zu deiner Frage, von wegen die Technik und so, also da sind schon einige Entscheidungen auch auf dem Rücken des Artists gefallen, der gesagt hat, ja, Digitalkamera würde jetzt vielleicht mehr Sinn machen, aber es sieht einfach viel geiler aus mit diesen Spiegelreflex-Dingern so, ne? Und also da ist schon einiges auch eine optische Entscheidung gewesen.
Das finde ich total witzig, weil das einerseits macht das eben, genau wie du sagst, total Sinn, dass man halt diese Dinger rumschleppt und es ist ja auch was so ein bisschen nervig ist, aber immer noch erträglich ist. Du kannst nie alle drei Kameras auf einmal mitnehmen, sondern du musst sie immer einzeln tragen. Und das macht natürlich viel mehr Sinn, wenn da so eine riesigen Spiegelreflexklopper sind. Und andererseits stelle ich mir so in der Rolle dieses Vimis, der da alleine im Wald bei Porridge leben muss und dann diese dreimal mehrere tausend Euro schweren Teleobjektive durch den Wald tragen muss. Das hatte auch so eine schöne Diskrepanz, die einfach sehr gut gepasst hat, die das Bild einfach sozusagen nochmal sehr authentisch gemacht hat. Das war schon auch sehr, sehr schön.
Ja, wir haben auch ein bisschen überlegt, wie sehr wir das ausreizen können. Also am Anfang gab es auch keinen Rennmodus.
Oh, ich glaube, aber dann, also da habt ihr wirklich sozusagen den Grad sehr gut gemacht, weil es ist schon ne, diese Gameplay-Loop, die wiederholt sich schon und man kann sich dem dann so ein bisschen hingeben. Ne, das ist ja wirklich diese Vorstellung, man ist da im Wald und macht man halt jeden Tag, schleppt man diese Kameras rum und da wird es halt nicht langweilig, weil du bist in der frischen Luft und so und die Wege in den Level sind immer sehr kurz und so, das geht schon alles noch klar, ist aber immer so am Rand. Ne?
Ja.
Und genau.
Die erste Review, die ich dazu gelesen habe, kam von Rock, Paper, Shotgun, die es irgendwie ganz schön doof fanden. Und ich war auch so ein bisschen, okay, das ist eine ziemlich negative Review gewesen und war irgendwie auch die erste, glaube ich, die ich gesehen habe dazu überhaupt und dann war ich so, oh wow, okay, dabei habe ich mich so sehr darauf gefreut und dann habe ich es gespielt und also kritisiert wurde da irgendwie auch, dass das so öde wäre, irgendwie rumzulaufen und dass das so lange dauern würde und so Backtracking und immer wieder dasselbe und irgendwie dieser Trott von wegen, du gehst zur Kamera, du versetzt sie um ein paar Meter, weil das Eichhörnchen hat sich nach links bewegt und nicht nach rechts. Und dann wartest du, dann gehst du wieder zurück und guckst dann am nächsten Tag das Footage, ob das richtig eingefangen hat und dass das irgendwie langweilig wäre und repetitiv. Und dann habe ich es im Spiel selber null so empfunden. Also ich fand gerade diese Wiederholung und dieses Langsame daran schön und auch nicht zu langsam. Ich würde gerne noch eine Sache wissen. Und zwar, du hast ja nicht nur Sounds gemacht, sondern du bist ja eine Figur im Spiel. Oder du sprichst eine Figur im Spiel. Du bist ja Dr. Nina. Ne? Du sprichst quasi die eine Stimme, die man hört im Spiel. Ich habe das erst ganz am Ende kapiert, als dann die Credits liefen, dass du das bist und war so, what? Und ich fand es so cool. Wie war das für dich? Also du sprichst diese Wissenschaftlerin, diese Forscherin, die dich in den Wald schickt und ich fand sie einfach nur so super charmant und lustig. Und erzähl mal, wie war das so, das dich als Sprecherin zu betätigen?
Hat mir Spaß gemacht.
Ja, war okay.
also erstmal fing es damit an, dass es ist ja so, bei so einem Indie-Game mit einem begrenzten Budget sind Sprecher immer echt eine schwierige Sache. Weil die sind einfach mal arschteuer, wenn man die einkauft. Dann kannst du auch einen professionellen Sprecher nicht irgendwie hier in mein Wohnzimmer setzen. Also wenn ich das hier mache, dann mache ich das halt auf der Basis von, ja gut, wenn jetzt mein Nachbar genau jetzt anfängt, 17 Löcher in die Wand zu bohren, dann mache ich halt was anderes und mache dann später
weiter. Oder sagst als Nina, oh sorry, my neighbor Hans is drilling into the wall, I'm sorry.
Und das kannst du natürlich mit einem angekauften, gemieteten Sprecher, Sprecherin nicht machen. Das heißt, es war schon auch so diese Flexibilität in jede Richtung, weil auch klar war, dass wir bis zur letzten Sekunde haben wir auch noch Sachen in der Story geändert. Jetzt keine riesigen Dinge, aber so einzelne Lines, wo sich dann rausgestellt hat beim Playtesten, dass Leute das nicht verstehen oder sowas. Es ist auch noch relativ knapp vor Veröffentlichung ein Kapitel rausgeflogen, weswegen man dann auch noch mal irgendwie Sachen umstricken musste, damit es alles noch zusammenpasst. Und also da war von vornherein klar, das wäre eigentlich keine schlechte Idee, wenn das in meinen Händen liegt. Ich muss eigentlich auch dazu sagen, ich bin auch so ein also Kontrollfreak trifft's nicht. Aber ich kann eigentlich
Sounddiktatorin.
Du hättest als Regisseurin sehr genaue Vorstellungen.
Das klingt alles so eklig. Nee, ich kann super gut auch Sachen abgeben, wenn ich Leuten vertraue. So. Und wenn das aber nicht der Fall ist, dann habe ich da echt ein Problem. Und ich kenne keine Sprecher. So. Ich hätte jetzt irgendwie in irgendeine Database gucken können, so wen gibt's so, und mir irgendwelche Demos anhören und so. Aber weiß ich nicht. Und dann habe ich gedacht, ich probiere es einfach selber. Ich hatte auch mal eine Weile Sprechunterricht und habe gedacht, ich guck mal, ob ich das hinkriege. Und irgendwie fand es dann auch relativ früh schon irgendwie Leute, die es angespielt haben, irgendwie toll. Und dann sind wir dabei geblieben. So.
Ja, ich fand es super.
Es fand ich lustig, weil die Professorin ja durchaus eine Deutsche ist. Was man an so kleinen Wörtern wie fantastisch
oder Squirrel.
Ja, was ich sehr, sehr mochte. Genau.
Ich habe so geflucht. Also das ist nur echt nicht das schönste Wort für Deutsche, sure, glaube ich, auszusprechen. Ja. Sure. Haben sich auch schon massenweise Leute drüber beömmelt.
Wir warten auf den Remix. Sir. Ich habe einen Beef mit dem Spiel.
Oha.
Und zwar, warum zur Hölle, ja, also wirklich warum zur Hölle können es sich Exploration Games nicht verkneifen, am Ende des Spiels eine Zeitdruckszene mit Rumrennen aufzubauen? I don't get it. I don't get it. Man baut eine entspannende Naturerfahrung und es gibt keine dramaturgische Notwendigkeit, eine Rennszene einzubauen, die außerdem noch die komplette Kameraarbeit, die man die ganze Zeit gemacht hat, karikiert, weil sie sagt, du hättest auch mit deiner fucking Sofortbildkamera neben dem fucking Eichhörnchennest stehen können, hättest du auch das Foto machen können.
Lass die Spiegelreflexkameras erstmal stehen und renn weg.
So, warum?
Ja, also erstmal, das ist halt echt ein bisschen billig, ne? Erst irgendwie jammern, dass es irgendwie zu langweilig wird und dann sich beschweren, wenn man irgendwie versucht, ein bisschen auf die Tube zu drücken. Na gut. Ja. Also du meinst, man hätte die ganze Geschichte auch so ganz gechillt am Ende noch erzählen können? Nee, pass
auf, es ist tatsächlich ein Muster, was ich sehe. Also nicht jetzt in dem Spiel, sondern generell in Spielen. Und zwar, dass es Spiele gibt, die sag jetzt mal gamey für dieses, es gibt so einen Competition-Aspekt, also nicht unbedingt gegen Menschen, sondern gegen eine Maschine, also sagen aber eine spielmechanische Herausforderung, die du lösen musst und ohne die es auch nicht weitergeht. Und es gibt sozusagen, das ist mir wirklich sozusagen schon super, super häufig, deswegen habe ich quasi bei dem Spiel auch so ein bisschen drauf gewartet, na, machen Sie es auch. Es gibt ja tatsächlich diese Momente, wo du halt, wo so ein Non-Gamey-Spiel daherkommt und was sagt, also wir erzählen jetzt eine Geschichte in einer Kulisse, die auf einer abstrakten Ebene nichts mit einem kompetitiven Computerspiel zu tun hat. Und dann kommt aber ganz am Ende dieser Moment, wo das doch passiert.
Aber
Und ich verstehe es sozusagen aus einem Accessibility-Gedanken nicht. Weil also wenn man so ein Spiel baut, ist ja einer der Vorteile, die man hat, dass die Schwelle für Leute, die nicht Controller-literate sind, sehr viel niedriger ist. Und in dem Moment aber, wo das hektisch wird, und also das ist schon auch richtig hektisch, baut man sich da halt eine Schranke hin. Und ich will das sozusagen gar nicht zum Vorwurf machen, sondern was mich interessieren würde, weil ich jetzt sozusagen mal jemanden zur Hand habe, wenn ich das fragen kann, ist, wie ist diese Idee entstanden, dieses Element? Also sagen, was war der Gedanke dahinter, das an der Stelle noch einzubauen?
Mal gucken, ob ich darauf eine sinnvolle Antwort finde. Also ganz grundsätzlich war es ja so, dass ganz am Anfang des Spiels stand, du beobachtest Eichhörnchen und du hast so dieses Kamerading. Mhm. Und dann wurde aber auch klar, um jetzt irgendwie ein ganzes Spiel draus zu machen, brauchen wir schon noch irgendeine Art von Geschichte so im Hintergrund. Ne? Also nicht einfach nur so, du bist da im Wald und beobachtest Eichhörnchen. Und es gab immer wieder die Diskussion darüber, wie environmental kritisch und so weiter wir jetzt werden wollen, sollen und so weiter. Mhm. Ja. Und dann hat sich die Geschichte, die ist da halt so in diese Richtung gewachsen.
Bevor ein Missverständnis aufkommt, ich meine nicht die Geschichte. Ich meine nicht sozusagen.
Ich weiß schon. Aber ich bin mir gar nicht sicher, ob wir überhaupt darüber geredet haben, ob man das Ende auch anders gestalten könnte. Das ist jetzt ganz spannend. Weil, wie antworte ich denn jetzt darauf, ohne krass zu spoilern?
Wir machen hier eine Spoilerwarnung. Wenn ihr nicht hören wollt, was Almut sagt, weil ihr das Spiel noch sozusagen unbefleckt spielen wollt, dann springt bis zur nächsten Kapitelmarke, die auf der Webseite oder im Podcast Peer eurer Wahl angezeigt wird. Spoiler ab jetzt.
Okay, also diese Überschwemmung am Ende, wie willst du die komplett ohne Zeitdruck irgendwie erzählen? Man hätte die natürlich irgendwie langsamer machen können.
Das meine ich tatsächlich nicht, sondern ich meine.
Aber gab es denn überhaupt einen Zeitdruck?
Ich meine diese Stelle, wo du.
Ach, du meinst das, wo man den hinterher rennt?
Genau, wo du mit den Eichhörnchen hinterher rennen musst. Das meine ich.
Ach so.
Dieses mit der Überschwemmung, das war für mich so, also ich wäre mir da sozusagen, ich habe mich da an Hellblade, Senua's Sacrifice erinnert, wo ja so im Hintergrund immer die drohende Warnung stand, wenn du zu oft stirbst, dann bist du tot. Dachte ich auch so, okay, wenn ich zu lange brauche, dann kommt die große Flut, aber zu lange wird sozusagen entweder gar nicht vorhanden sein oder ein Zeitraum, der echt sozusagen okay ist. Nee, ich meine tatsächlich, wo du dem Eichhörnchen hinterherrennen musst.
Okay. Ach so, das braucht doch gar nicht mal einen Spoiler. Kann man die Überschwemmung rausschneiden. Ich fand das überhaupt, also Moment, da muss ich mal total einhaken. Ich fand das zum Beispiel, also ich fand das eine erfrischende Abwechslung zu dem Aufstellen der Kameras und ich fand, das hatte für mich überhaupt nichts Hektisches oder Schwieriges, weil.
Ja, aber das bedeutet ja nur, dass du mit dem Controller fit bist.
Ja, Moment. Nee. Das bedeutet was anderes. Das bedeutet, dass ich geguckt habe, wo das Eichhörnchen hinläuft und zu der Höhle gegangen bin, wo das Eichhörnchen, wo ich weiß, dass das Eichhörnchen hinläuft, mich in die Höhle gehockt habe und gewartet habe, dass das Eichhörnchen da rein huscht.
Was? Du bist dem nicht hinterhergerannt?
Naja, ich bin an ihm vorbeigesprintet in die Höhle, in die es reinläuft, dann bin ich hingehockt neben dem Stash.
Aber woher wusstest du, dass die Höhle da ist?
Na, weil ich oft genug gesehen habe, dass es in die Höhle reinläuft. Also ich fand es jetzt nicht so hektisch, das zu verfolgen. Aber ich weiß, was du meinst. Man muss, also es erfordert, dass die Sequenz erfordert plötzlich einen anderen Skill, nämlich das Hinterherlaufen.
Ja, also wenn ich jetzt auch mal was sagen darf.
Was ich an der Stelle, nein.
Also genauso wie du es wahrgenommen hast, Dennis, war es auch gedacht, nämlich als erfrischende Abwechslung und vor allem als so, also was bei uns immer wieder aufgetreten ist im Team, ist so dieses Gefühl, so wenn man das dann auf dem Bildschirm hat, das Eichhörnchen, dass so dieser Aha-Moment, so diese Freude, so dass man so, ja, da ist es so. Und das nochmal auf die Spitze zu treiben mit, oh, da ist es. Und so dieses, das zu verfolgen oder dem hinterherzurennen, so dieses, dieses Nachrennen, das zelebriert das ja nochmal so ein bisschen. Darauf wollten wir hinaus. Mhm. Ich kann aber auch sagen, ich struggle ja auch hart. Aber in erster Linie, weil ich zu den Leuten gehöre, denen zum Teil bei dem Spiel schlecht wird.
Oh nein.
Das habe ich immer mal wieder bei First-Person-Spielen. Also dieses Level war für mich echt hart zu bearbeiten und ich habe das Scheißvieh auch immer wieder verloren. So. Aber es war halt als so ein spielerisches Verfolgen gedacht. So. Und nicht als nicht in erster Linie als Zeitdruck-Ding.
Also es ist mir tatsächlich sehr schwer gefallen, weil das auch der Moment war, wo die Grafik für mich am anstrengendsten war. Mhm. Weil das sozusagen, weil vielleicht lag das dann auch an meinem Rechner, keine Ahnung, aber die sozusagen, ich hatte das Gefühl, ich kann das Eichhörnchen nur sehr, also ich hatte das Gefühl, ich sehe das Eichhörnchen nur auf eine kürzere Distanz, als das Spiel glaubt, dass ich es sehen kann. Und dadurch wurde das, glaube ich, auch so super hektisch für mich. Weil man dann sozusagen, und es gibt dann so eine Stelle, wo es hoch in den Baum und dann oben in den Wipfeln und dann wieder runter. Und dann musst du halt, du musst aber sehen können, wo in den Wipfeln und so weiter und so fort. Und das war halt so ein bisschen so, genau. Und es ist für mich halt so ein Meme, ne, dass du sozusagen, du hast halt diese Relaxation und dann muss es muss nochmal, also wie so ein, ja.
Ja, aber es ist interessant, weil wir haben auch echt viel überlegt, wie schwierig wir das machen sollen und haben es am Ende für die meisten im Team relativ einfach gestaltet. Und tatsächlich gibt es Leute, die rennen da einfach im ersten Gang hinterher. So. Also es ist jetzt nicht so, dass sich das als großes Problem für die Mehrheit der Spielenden irgendwie rausstellt. Aber du hast natürlich recht, dass das so ein bisschen mit diesem Konzept bricht.
Es ist ja auch schwierig zu testen, ne? Also quasi, für mich war es, ich habe es einfach als eine total schöne Abwechslung empfunden und habe mir, ich glaube, auch an dem Level gedacht, so, ach, wie cool, jetzt irgendwie, wo ich diese Kameraaufstellmechanik, also so gefühlt durch habe, jetzt kommt da nochmal quasi so ein Twister drauf, wie schön. Aber gleichzeitig weiß ich auch, dass ich jeden Tag irgendwie eine Stunde Apex Legends spiele und irgendwie hektische Schießereien mit Leuten liefere, die so eichhörnchenmäßig mit ihren Jetpacks hin und her hüpfen und kann mir vorstellen, dass wenn einem schlecht wird von First-Person-Gedöns und man jetzt sowieso jetzt nicht irgendwie der dauernd irgendwie hektische Spiele spielt, dass das schon natürlich auch eine Herausforderung ist, mit der man nicht gerechnet hat. Voll. Ja.
Ja, schon. Aber ich meine, das Spiel ist sowieso also mein Mann zum Beispiel hat es angefangen zu spielen und der fand es, der hat nur gekotzt die ganze Zeit.
Warte, jetzt literally oder er war nicht begeistert?
Nein, schlecht wurde ihm nicht, aber der fand es richtig anstrengend, weil er auch irgendwie so, also ich meine, durch diese reduzierte Grafik ist es ja zum Teil nicht so ganz leicht, sich da in diesen Leveln zu orientieren. Und er ist da eh nicht der Beste und der hat überhaupt nicht gepeilt, wo er ist. Und der fand das ganze Ding so mit, wo bin ich denn jetzt? Und wo ist das Eichhörnchen jetzt? Moment, das ist links zur Kamera raus. Ja, wo muss ich jetzt die Kamera hin? Also das war für den einfach total anstrengend. Da ist das aber auch von vornherein so angegangen wie, okay, ich habe den Auftrag, ich muss den jetzt erledigen. Und also so auch mit ganz viel Druck dahinter, so das schnell und gut irgendwie gebacken zu kriegen. Und
interessant.
Wenn man das so angeht, dann ja, ich glaube, dann macht das auch nicht so viel Spaß.
Ja. Ja, also, ja, keine Ahnung, ich muss echt so wieder zum Anfang zurückgehen. Ich habe das wirklich wie so ein, also einfach geroleplayed als mein Lieblingstierfotograf und fand das einfach total schön.
Also, ich muss auch sagen, mich hat das echt auch so ein bisschen über dieses scheiß Jahr gerettet, so an diesem Spiel zu arbeiten, weil das so diese Ambiences zu machen für diese unterschiedlichen Kapitel, ich fand das so entspannt. Ich habe hier gesessen und habe so gedacht, ach, vielleicht noch so ein Kranich. Ich habe die Suche gemacht nach Kranich-Schnipseln und dann so reingehört und ich hätte mich da echt stundenlang in diesen Sumpf setzen können. So. Also ich fand das, das hat mir auch echt, fand das sehr entspannend, auch daran zu arbeiten. So. Insofern ist das schön, wenn sich das auch auf manche transportiert.
Ja, durchaus. Wie ist es denn jetzt eigentlich? Also ich habe das ja gesehen und dann habe ich gespielt und dachte so, das hat für mich so das Potenzial zu so einem Indie-Hit. Also im Sinne nicht von irgendwie, das werden jetzt Milliarden Menschen kaufen, aber wird vom Feuilleton geliebt und hat dann sozusagen, und jeder, der so ein bisschen Games-mäßig unterwegs ist, hat dann davon gehört und es vielleicht auch sich gekauft. Wie ist denn der Erfolg für euch? Gut, oh nein, das hatten wir uns anders vorgestellt. Wow! Oder irgendwas dazwischen?
Nee, ist eigentlich ganz gut. Also es ist jetzt nicht irgendwie, schießt jetzt nicht über alle Erwartungen hinaus, aber enttäuscht auch nicht total. Also ist irgendwo so im Mittelfeld. Ich meine, das ist ja immer mit diesen Indie-Hits so schwierig, ne? Weil es gibt ja auch andere Spiele, die von der Kritik sehr geliebt werden, aber trotzdem verkaufen sich nicht so richtig. Und es ist halt schon irgendwie auch ganz schönes Nischenspiel. So, ist jetzt nicht so ein Spiel, glaube ich, wo ganz viele Leute, also ich meine, klar, die Grafik, die spricht, glaube ich, viele auf Anhieb erstmal an. Oder die sticht zumindest raus. Aber so dieses komische, bist irgendwo im Wald und stellst Kameras auf, um Eichhörnchen zu beobachten.
Ist doch mega gut.
Ja, aber es ist jetzt großartig. Nicht so ein, ist jetzt Sorry. Nicht so ein, so ein, also ich glaube, dass es nicht sowas ist, wo ganz viele Leute auf Anhieb denken, wow, geil, das macht bestimmt total Spaß. So. So mein Eindruck. Aber nee, es läuft eigentlich echt okay. Es ist ja auch auf der Apple Arcade am Start. Das war ja auch schon eine Woche vor dem Rest da. Das läuft echt gut. Bei der Switch sind wir gerade runtergeflogen, habe ich gehört, aus dem Store.
Was? Wo ist das denn?
Heute, ganz aktuell.
Wie runtergeflogen? Sie dürfen sich mal
irgendwie
verkaufen?
Sind wir aus dem Listing rausgeflogen, weil es wurde ja einfach nicht mehr angezeigt. Wahrscheinlich, weil wir irgendwo sage ich mal Bullshit als Nina. Und das mussten wir darf ich das jetzt sagen? Doch, wahrscheinlich schon. Wir mussten es an anderer Stelle schon rausmachen.
Okay.
Ha.
Und ja, das wird uns dann wohl auch auf der Switch betreffen.
Wow, okay, also quasi die
Bullshit
okay.
ist nicht kinderfreundlich. Wir haben ja, glaube ich, auf dem, die Age-Ratings sind irgendwie unterschiedlich. Beim einen ist es ab 3 Jahren, beim anderen ab 9. Und offenbar ist, ich war irritiert, weil meine Kinder haben schon, ich will es jetzt nicht sagen, aber ich meine, die sind halt auch Berliner Kinder, die haben schon die wildesten Dinge mit 5 gesagt. und Bullshit, naja, gut. Aber ja.
Irgendwas ist immer.
Es ist ja auch ein kulturelles Ding. Ja, also, vielleicht ist. Weiß nicht, worauf ich hinaus will. Ich würde gerne, falls du, Markus, keine weiteren Fragen oder Anschuldigungen Doch. Über hektische Levels hast.
Ich habe noch eine ganz kurze Frage, dieses Apple Arcade-Ding. Ist das, da wird man ja wahrscheinlich von Apple irgendwie, ich weiß das gar nicht, wie genau das Modell ist, da wird auch immer gerätselt, aber ist bei Apple Arcade zu landen, also sozusagen die Zusage zu bekommen, da drin zu sein, automatisch, okay, das Spiel ist refinanziert?
Nein.
Okay. Gut, danke.
Schade.
Ja, schade.
ja, nein, also dann bleibt zumindest, also an der Stelle sagen, dass, also das bitte spielt Nuts. Also ja, das gibt's auf Apple Arcade und das gibt's auch, also es gibt's nicht mehr auf der Switch, solange Nina noch in
Vielleicht
diese
ist
wilden
es schon wieder da,
Flüche
ich bin nicht auf dem neuesten Stand.
Loslässt.
Schon 2 Stunden her.
Blutrünstige Eichhörnchen durch die Wälder streifen mit blutbeschmierten Messern. Nein, also es ist, ich fand's, also ich hatte mir ganz, ganz viel erhofft, dass das schön wird, weil das einfach nur so ein niedliches, tolles Konzept ist. Und dann hat das also für mich wirklich alle Erwartungen erfüllt. Und ich fand die Geschichte toll, die Grafik toll, das Spieldings toll, einfach alles daran toll, den Sound toll, Nina toll. Ich habe es einfach total, also von vorne bis hinten geliebt. Passiert irgendwie auch selten.
Ja. Schön.
Ja.
Ich habe heute früh eine lustige Rezension gelesen, da musste ich mehrfach laut lachen beim Frühstück. da kam, also die hat sich in jedem Absatz widersprochen, fing an mit, es ist wirklich ein unglaublich tolles Spiel. Und dann im nächsten Satz, ja, aber auch ganz schön langweilig. Und am Ende, im letzten Absatz kam dann so, is it a masterpiece? Of course no. Und dann kam noch so ein Satz dazwischen und dann, but the sound, oh the sound, the death's really, keine Ahnung, irgendwas bla bla bla, in this masterpiece.
What?
So, hä?
Vielleicht, ja, ist das von also, vielleicht ist das ein Artikel von der AI geschrieben.
Ja.
Vielleicht.
Ein neuronales
Netz. Das ist ganz lustig auch. Es gibt immer wieder so Reviews, die irgendwie, auch wie dieser Rock, Paper, Shotgun Review, die zwar irgendwie nicht happy sind mit dem Spiel, aber trotzdem auch ganz viele gute Sachen erwähnen müssen, weil sie irgendwas total gut finden. Das ist dann auch mal so ganz, ganz schön.
Ja.
Ja.
Kommst du neben Nuts oder neben der Arbeit an Nuts oder anderen Spielen eigentlich dazu, überhaupt irgendwelche Spiele aktuell selber zu spielen?
Wenig. Ah. Aber ja. Ich habe mir gerade kürzlich nach dem, wie hieß der Preis kürzlich nochmal, habe ich mir dieses High-Rise, dieses Mobile-Game.
Oh,
Mobile-Games spiele ich normalerweise eigentlich gar nicht mehr. Aber das habe ich mir runtergeladen. Da habe ich mir jetzt schon den Daumen weggeklickt. Auf meinem Telefon. Ja.
Das ist wirklich ansonsten gut. Das ist so ein kleines Juwel einfach auch.
Also, ja, wobei ich bin jetzt langsam, hänge ich auf so einem Level, wo ich nicht mehr weiterkomme. Also irgendwie komme ich über so eine bestimmte Punktzahl nicht hinaus. Ja, und ich weiß irgendwie nicht, ob es irgendwie.
Wenn man dranbleibt, wie ist denn die Punktzahl?
Okay, also ich bin einfach zu doof, ja.
Nein. Das ist so.
Ich glaube, bei 10.000 war ich.
Ja, das ist genau. Es gibt so Schwellen. Und wenn man da aber dran bleibt, macht es irgendwann so Klick. Und dann auf einmal so, bam, 30.000 Punkte. What the fuck?
Ich muss mal.
Also, Scheiße, jetzt stehe ich unter Druck.
Wenn man die Geduld hat, da hat das echt noch sehr viel zu bieten. Ich mag das wirklich sehr. Also ich bin dann irgendwann weiter oben auch nochmal an so eine Grenze gestoßen, wo ich ja auch weiß, da kann man auch mal drüber, wo ich dann so, na, okay, das ist jetzt nicht mehr meins. Aber ich hole es ab und zu immer noch raus und spiele es immer noch sehr, sehr gerne, weil es echt so auch so sehr schön meditativ ist.
Ja. Also mein Highscore sind 10.370.
Hast du jetzt gerade nachgeguckt, oder was?
Ja. Ich bin einfach nur gespannt, wie ist das bei, ich weiß gar nicht, ich kann gar nicht einschätzen, ob das gut ist oder schlecht.
Ja, wir sind halt beide an der Schwelle, ne?
Wo sieht man denn den? Ich muss es auch mal
10.345. Scheiße, du warst mehr als ich.
Ha! Aber sehr nah dran.
Ich bin gar nicht so weit, wie ich dachte, entfernt. 17.965.
Ha!
Und ich habe irgendwo in der freien Wildbahn mal einen 25er, glaube ich, gesehen.
Wow. Genau. Ja, also irgendwie dafür fehlt es mir noch. Ja, ansonsten echt wenig.
Was würdest du denn gerne spielen?
Was würde ich gerne spielen?
Gibt es da was, so ein Spiel, worauf du Bock hattest, aber aus Zeitgründen?
Ich habe tatsächlich gerade kürzlich ein Spiel gesehen, was gerade rausgekommen ist. Das habe ich mir noch nicht gekauft, das muss ich mir noch kaufen, nämlich Quomp.
Quomp. Was das?
Das ist meine nächste Rezension fürs Radio.
Echt? Ah,
ja. Erzähl mal noch kurz, was es ist.
Nee, erzähl du. Ich bin unglaublich schlecht in diesen Elevator-Pitches für Spiele.
Also ich will es doch gar nicht pitchen, weil ich habe es noch nicht gespielt. Ich habe es nur aufgrund seiner.
Ich habe es nur gesehen.
Genau, und aufgrund dessen habe ich gedacht, hey, das wird doch bestimmt. Es geht darum, eines der ersten großen Computerspiele war Pong.
Ja.
Und Pong besteht ja darin, dass der Ball, ja, der kleine, arme, weiße, unschuldige Ball, von diesen beiden riesigen Balken die ganze Zeit sozusagen gefangen gehalten wird. Die lassen den ja einfach nicht frei. Die versperren immer wieder seinen Weg in die Welt. Und Quomp ist jetzt das Spiel, wo du der Ball bist und entkommen musst.
Aha, okay.
Und es ist sozusagen. So,
Thomas was alone, aber als.
Es ist, also, ich habe tatsächlich gelesen, dass jemand gesagt hat, es hätte für ihn diese Vibes gehabt. Du hast anscheinend nur eine Taste, mit der du spielst und musst halt den Ball steuern und die Level werden dann halt irgendwie beliebig kompliziert. Und es ist aber sehr kurz, also 3 Stunden wohl maximal. Und wenn du das durch hast, dann kannst du die Level aber nochmal spielen und so preist es zumindest der Entwickler an, sie werden nochmal neu kontextualisiert.
Naja.
Mal sehen. Aber ich bin auf jeden Fall auch sehr gespannt drauf.
Also ich bin gerade, also ich bin gerade so dengele zwischen Hitman und Apex Legends hin und her. Weil ich Hitman auch sehr, sehr liebe. Aber zu Hitman 3 kann ich gar nicht so viel sagen. Ich habe aber jetzt die letzte Zeit ein anderes Spiel gespielt, nämlich Everspace 2. Kann ich Ihnen ein bisschen was zu erzählen?
Aha.
Erzähl doch mal, Dennis. Feels like the edge of the universe. You have no idea how big this whole thing
is. Ja, es ist halt sehr, sehr big, das Ding. Also das ist so ein Open-World-Universums-Raumschiff-Spiel. Kommt von auch so einem deutschen Entwicklerteam, Rockfish. Und die haben sich quasi so angeschickt, so ein Weltraumsimulator, so ein Action-Weltraumsimulator zu machen, wo man halt als so ein Freelancer-mäßiger Weltraumpiratenmensch, Weltraumsöldner durchs Universum fliegt und Aufträge erledigt und sein Schiff aufrüstet. Und an ganz, ganz vielen Stellen heißt es, das ist so wie Freelancer. Habt ihr Freelancer gespielt? Könnt ihr euch daran erinnern?
Spiele ich jeden Tag.
Same. Nein. Same. Aber nee, nicht mehr. Aber ist es nicht im Prinzip Elite?
Ja, aber genau. Und also Freelancer 2003 war so auch so ein Weltraumspiel, wo man halt durch die Gegend fliegt und Aufträge annimmt und so. Und ich habe das als Teenie habe ich das geliebt ohne Ende. Und war jetzt von Everspace 2 in der Hinsicht ein bisschen enttäuscht aber, weil es hat im Moment, also was es schon gibt, ist quasi so ein super tighter, gut gemachter so Weltraum-Combat mit irgendwie sich toll anfühlenden Laserblastern und Kanonen-Explosionen und so weiter und so fort. Und es ist irgendwie schön anspruchsvoll und schwierig und fühlt sich toll an. Aber was mir noch fehlt, ist da dieses gigantische, offene, lebendige Universum mit zigtausend Fraktionen, für die man irgendwie Aufgaben erledigen kann und Status grinden kann. Ja, es ist halt auch so ein Early Access Ding, wo sie sagen, ja, da kommt noch irgendwie ganz viel. Und ich sehe da so quasi das Gerüst steht und das Universum muss jetzt gefüllt werden. Weil bis jetzt gibt es da quasi so eine Story. Aber ich will doch den Endlos-Modus. Nein, keine Ahnung. Tatsächlich denke ich mir halt, Mensch, ich möchte, also auch bei Freelancer gab es halt irgendwie eine gigantische Story über böse Aliens oder sowas. Aber was ich total spannend fand, war irgendwelche Handelsrouten überfallen und dann in einem Wurmloch Dinge an Piraten verkaufen. War wahrscheinlich endlos langweilig. Aber ich fand es geil als Kind.
Aber wenn das EverQuest 2 heißt, was war denn
EverSpace 2?
EverSpace 2, was war denn EverSpace 1?
Das hatte ganz ähnlichen Weltraumkampf, war aber ein Roguelike. War ein Roguelike, wo du quasi durchs Universum fliegst und dir Ausrüstung zusammensammelst und dann gegen Gegner kämpfst. Ja, und das haben sie jetzt erweitert um diese offene Welt.
Ist ja mutig, das dann Everspace 2 und nicht Everspace The Journey oder so zu nehmen. Ich kann mir ja die
toxischen Everspace Forever
Gamer schon vorstellen, die dann nehmen, das ist gar nicht wie der erste Teil, aber es ist gleichzeitig viel zu viel wie der erste Teil. Was soll das?
Ja. Scheint aber gut anzukommen trotzdem. So okay. ganz generell. Also hatte viel Hype, hatte einen Kickstarter, ist jetzt erfolgreich. Ich find's, also wie gesagt, ich find's irgendwie witzig, aber mir fehlt dann noch diese gigantische Welt, weil was so cool war bei Freelancer, dann gab's die komischen Japaner, Kaiser-Dingsbums im Weltraum, die dann schnelle, filigrane Superschiffe hatten, oder die Deutschen mit ihren dicken Panzerschiffen und sowas. Alles mega klischeehaft, aber ich fand das so, ich konnte mich da so reinfühlen, irgendwie in dieses große Universum, wo man sich dann irgendwie der einen oder der anderen Fraktion anschließt. Und da habe ich zumindest so vage Hoffnung, dass das vielleicht noch kommen könnte.
Wir werden berichten.
Ja.
Okay. Wir hatten eigentlich noch ein Thema geplant für diese Sendung, aber ich würde das, glaube ich, auf aufgrund von der fortgeschrittenen Zeit aufs nächste Mal verschieben. Es ist auch nicht aktuell. Ich habe nämlich angefangen, Gloomhaven digital zu spielen.
Ja, nice.
Und Dennis spielt schon sehr lange Gloomhaven analog. Und wir würden das dann mal gegenüberstellen. Aber das machen wir vielleicht ein anderes Mal.
Yes.
Okay.
Gut.
Dann, sehr geehrte Frau Schwacke, schön, dass Sie heute bei uns waren.
Das war mir eine Freude.
Ja, das war wirklich sehr schön, mal so ein paar Einblicke auch haben zu können. Auch deswegen ist es schön, wenn so kleine Spiele entstehen, weil da kann man vielleicht hinter die Kulissen gucken, als hinter irgendeinem so AAA-Dampfer.
Ja, aber wenn du uns heiße Details zur Entwicklung von Anno 1800 verraten möchtest, an dem du ja auch mitgearbeitet hast, dann weißt du, wo du uns findest.
On air oder off air?
Dazu an anderer Stelle mehr. Sehr schön. Dann, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie finden uns auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl und wir freuen uns, wenn ihr uns dort Empfehlungen, Rezensionen und andere Lobhudeleien dalasst.
Korrekt. Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao. Tschüss.